Deutschlandfunk.
Also ich habe erstmal Angst bekommen, weil meine Wohnung komplett verwüstet aussah, ich halbwegs Klamotten und Schuhe noch anhatte. Und dann kommt man in so einen Modus und habe ich auch an mir alles gecheckt. Und das ist so sehr, sehr eklig auf Deutsch gesagt. Und ich muss sagen, diese 10 Stunden, die dann wirklich effektiv weg sind, die sind auch tatsächlich sogar heute noch irgendwie gruselig und unangenehm.
Das ist Alisa vor 4 Jahren passiert. Sie hat im Club vermutlich K.O.-Tropfen ins Glas bekommen. Damit das weniger passiert, will die Politik jetzt die Gesetze verschärfen.
K.O.-Tropfen sind unsichtbar für die Opfer und sie sind schwer nachweisbar für die Strafverfolger. Und genau deswegen darf es keinen blinden Fleck in der Gesetzgebung geben.
Es wird die leichte Verfügbarkeit, den schnellen Internetverkauf einschränken und dementsprechend ist das aus unserer Sicht ein guter Vorstoß.
Warum ist es so schwierig, K.O.-Tropfen überhaupt nachzuweisen? Und was bringen diese neuen Gesetze wirklich? Darum geht's heute bei uns.
Diese Verbrechen sind besonders perfide, sie sind heimtückisch und die Motive der Täter sind erbärmlich und verachtenswert.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News.
Hey, ich bin Marcel und heute für euch da am Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. Innenminister Alexander Dobrindt von der CSU hat letzte Woche schon gesagt, die Bundesregierung tut zu wenig, um Frauen vor Gewalt zu schützen.
Nein, nicht ausreichend genug. Da muss deutlich mehr kommen.
Wir haben letzte Woche schon eine Folge dazu gemacht, was die Regierung gegen die Gewalt tun will. Hört gern rein. Heute schauen wir auf einen Teilbereich davon. K.O.-Tropfen. Und weil wir bei Unboxing News ja immer die Perspektive von Betroffenen hören wollen, sprechen wir mit ihr.
Ja, ich bin Alisa, ich bin 29 Jahre alt und komme aus Hamburg und ich habe Ende 2021 Kontakt oder K.O.-Tropfen vermutlich bekommen, ja.
Alisa hat das vor 4 Jahren erlebt. Da ist sie gerade in eine neue Stadt gezogen und war mit einer Freundin feiern.
Ich habe damals in Lübeck gewohnt und da eine Freundin kennengelernt und wir sind dann in einen Club gegangen. Also wir waren vorher bei mir und sind dann in so einen Großraumclub in Lübeck gegangen.
Weißt du, wie das genau passiert sein kann? Ich weiß nicht, hast du irgendwie ein Getränk dir geholt oder irgendwo stehen lassen? Das ist ja das, was man oft hört.
Da kommen wir zu der Sache. Also ich weiß noch, dass ich in den Club rein bin, meine Jacke abgegeben habe und dann auch Wasser getrunken habe und auch noch ein Getränk, würde ich sagen. Und ab dann fehlt leider komplett alles bis zum nächsten Morgen. Also ich kann gar nicht so viel ehrlicherweise sagen. Also wir waren da mit Leuten auch an einem Tisch, wo auch Getränke standen. Das weiß ich noch. Und ab dann fehlt eigentlich alles komplett. Also
krass, also wirklich mehrere Stunden Blackout.
Ja, komplett. Also ich würde sagen, ab 23 Uhr, da ist auch noch so ein letztes Video auf meinem Handy. Ja. Und daran kann ich mich auch noch dran erinnern. Aber dann erst wieder ab morgens um 9.30 Uhr.
Das heißt, das war auch der Zeitpunkt, wo du gemerkt hast, okay, irgendwas stimmt hier nicht.
Also ich habe erstmal Angst bekommen, weil ich in einem komischen Umfeld aufgewacht, aber in einem komischen Umfeld in dem Sinne, dass meine Wohnung komplett verwüstet aussah, ich halbwegs Klamotten und Schuhe noch anhatte und dann kommt man in so einen Modus und habe ich auch an mir alles gecheckt und das ist so sehr, sehr eklig auf Deutsch gesagt, weil man dann ja irgendwie nach was sucht, wenn du verstehst, wie ich meine. Und das ist so der schlimmste Moment irgendwie gewesen, wenn man selber guckt, okay, alles klar, ich habe das noch, da ist nichts, da ist alles in Ordnung und dann kommt halt das Körperliche, kam erst ehrlicherweise danach, nach diesem ersten, oh Gott, man weiß gar nichts mehr, kam dann auch das Körperliche, ne, dieses Übergeben und so, aber ich muss sagen, diese 10 Stunden, die dann wirklich effektiv weg sind, die sind auch tatsächlich sogar heute noch irgendwie gruselig und unangenehm.
Ich meine, das stelle ich mir auch vor, ist glaube ich so das komischste Gefühl, wenn du weißt irgendwie, keine Ahnung, mir fehlen hier irgendwie 10 Stunden einfach. In dem was passiert ist.
Ja, das ist das Gruseligste daran gewesen, so ein bisschen so neben dem Körperlichen, wie es einem dann wirklich auch, ich war auch eine Woche krankgeschrieben, sowas alles und habe dann auch nochmal Untersuchungen gehabt von wegen, ob meine Nieren- oder Leberwerte irgendwie in Ordnung sind, weil das wohl schon eine heftige Dosis gewesen sein muss, weil sonst wäre es halt wohl irgendwie, also mir fehlt halt alles komplett so, ne? Also wie du schon sagst, 10 Stunden sind weg, komplett.
Deswegen will die Bundesregierung jetzt stärker gegen K.O.-Tropfen vorgehen. Der Bundestag hat schon beschlossen. Dieses neue Gesetz soll den Besitz, die Herstellung und den Handel mit K.O.-Tropfen einschränken. Ein wichtiger und richtiger Schritt, findet er.
Ja, ich bin Reisi Schneski. Ich arbeite seit vielen Jahren bei der Drogenhilfe Köln, dort in der Fachstelle für Suchtprävention. Und parallel bin ich auch noch im Arbeitskreis K.O.-Tropfen in Köln aktiv.
Ralf hat sich dieses neue Gesetz angeschaut und weiß, was darunter fällt.
Dort werden 2 Substanzen verboten, nämlich die Substanz GBL und BDO. Und das sind zwei Substanzen, die als K.O.-Tropfen missbraucht werden können, neben ganz, ganz viel anderen Substanzen, die noch als K.O.-Tropfen missbraucht werden können. Andere Substanzen könnten klassische Medikamente sein, aber auch klassische illegale Drogen. Und somit werden momentan verboten zwei Substanzen, die aktuell noch relativ leicht erhältlich sind. Und das ist die Neuerung, die durch dieses Gesetz dann entsteht.
Wie genau wird das verboten? Also da geht es dann um Besitz, Handel, ins Verkehr bringen und so.
Genau. Also vor allem wird verboten der Verkauf. Das ist ganz wichtig und der Verkauf steht auch unter Strafe, wenn dagegen dann verstoßen wird. Ansonsten ist auch der Besitz verboten, aber der Besitz ist nicht unter Strafe gestellt. Das heißt, Menschen, die diese Substanz dann besitzen, können sie abgenommen bekommen von der Polizei, wenn sie erwischt werden, aber der Besitz ist nicht unter Strafe gestellt.
Ändert das denn auch was dann zum Beispiel konkret für den Clubbesuch? Ne? Also kann ich mir das irgendwie an der Tür so vorstellen, dass wenn ich jetzt da reinlaufe und die Türsteher sehen irgendwie, ey, hast du irgendeine Ampulle dabei? Keine Ahnung, vielleicht ist das K.O.-Tropfen oder so, das nimmst du mal nicht mit rein.
Also dadurch, dass die Verfügbarkeit durch das Verbot reduziert wird, ist mit Sicherheit auch nicht mehr so viel Substanz unterwegs. Mhm. Aber wie immer bei Substanzen, auch bei Drogen, bei verbotenen Drogen, gibt es Mittel und Wege, diese in die Welt zu bringen und auch in den Club zu bringen. Und dementsprechend ist für Türsteher, wenn Flüssigkeiten dabei sind, wenn Flüssigkeiten in Ampullen dabei sind, immer wichtig zu gucken und diese notfalls eben auch abzunehmen, weil das können K.O.-Mittel sein.
Mhm. Wie würdest du das einschätzen? Wie viel hilft so ein Verbot jetzt wirklich?
Also ich glaube, für die, die mal denken, oh, ich bestelle mal schnell im Internet und gucke mal, was passiert. Ich habe da ein bisschen vor, irgendwie ne, jemanden zu betäuben. Mhm. Für die ist die Verfügbarkeit wirklich eingeschränkt und nicht mehr so leicht. Man muss jetzt schon noch mehr kriminelle Energie haben, um an die Substanzen heranzukommen. Wer sie bekommen will, wird sie bekommen, aber mit wesentlich höherem Aufwand als vorher. Dementsprechend hat dieses Gesetz schon auch einen Sinn. Es wird die leichte Verfügbarkeit, den schnellen Internetverkauf, den es bisher auch gab, einschränken. Und dementsprechend ist das aus unserer Sicht ein guter Vorstoß.
Ganz aus dem Verkehr ziehen lassen sich diese unterschiedlichen Stoffe aber nicht, weil sie teilweise zum Beispiel auch in der Chemieindustrie gebraucht werden. Aber springen wir zurück zum Sonntagmorgen bei Alisa in Hamburg. Sie wacht auf und hat einen Blackout von den letzten 10 Stunden. Sie war im Club nach einem Drink plötzlich Knockout. Das müssen K.O.-Tropfen gewesen sein. Also ist sie mit einer Freundin ins Krankenhaus gefahren.
Also ich war nicht am Morgen da, ich bin erst nachmittags hingefahren oder beziehungsweise bin erst nachmittags, habe ich mich dann dazu entschieden, weil es auch nicht besser wurde und weil sich dann das verdichtet hat, dass es nicht nur, also da wurde ich mir dann sicherer, dass es nicht nur Alkohol ist. Und dann war ich beim ärztlichen Notdienst im selben Krankenhaus und die haben mich dann direkt in die Notaufnahme geschickt und da habe ich dann sehr lange gewartet noch und dann kam die Ärztin, das war sonntags auch, also die hat dann mit mir gesprochen, so Grunduntersuchungen gemacht zu neurologischen Sachen und hat dann gesagt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es nachweisbar ist, halt sehr, sehr gering ist, weswegen sie mir jetzt vom Warten abraten würde, weil die Wahrscheinlichkeit halt gering ist, dass man irgendwas noch nachweisen kann. Und dann hat sie das aber, sie war sich sehr, sehr sicher, kann das oder hat es auch aufgeschrieben auf dem Befund oder so. Und so bluttechnisch nachweisbar war nichts mehr.
Also es ist einfach zu spät. Wärst du irgendwie morgens schon hingegangen, hätte vielleicht noch was gehen können oder wie?
Sie hat mir gesagt, sie hat mir tatsächlich den Tipp gegeben, wir klopfen auf Holz, dass es nicht nochmal passiert, dass man morgens, wenn man die Vermutung hat, schon hätte in ein Glas, quasi eine Urinprobe hätte nehmen können und die kühl lagern können. Und dann hätte man gegebenenfalls noch was herausfinden können. Aber auch von dem zeitlichen Abstand wäre das wahrscheinlich auch sehr, sehr unwahrscheinlich geworden.
Du bist trotzdem zur Polizei gegangen. Konnten die noch irgendwas für dich tun?
Also ich bin zur Polizei gegangen. Ein Tag oder zwei Tage später, am Montag oder am Dienstag müsste ich jetzt gucken, aber ich bin zur Polizei gegangen und habe eine Anzeige gegen Unbekannt gemacht, weil ich eigentlich nur erwirken wollte, dass ich Kameraaufnahmen bekomme, um zu wissen, ob und wie ich nach Hause gekommen bin, weil mir das halt keiner, also ich weiß halt gar nichts mehr und es kann mir keiner was sagen und was war so mein Ziel irgendwie, weil da jemanden zu finden, war mir klar, dass es sehr unwahrscheinlich ist, aber das war so mein Ziel, aber leider konnte mir da keiner helfen, nee. Das lief leider ins Leere, ja.
Darum sagt Alisa auch, sie hat vermutlich K.O.-Tropfen bekommen. Es wurde nicht getestet, weil die Mittel nur wenige Stunden im Körper nachgewiesen werden können. Und das merkt man auch bei den offiziellen Zahlen. Es gibt nämlich kaum welche. Bei Straftaten im Zusammenhang mit K.O.-Tropfen weiß man aus Hessen von 94 Fällen im Jahr 2024. Sachsen hat uns von 88 Fällen geschrieben. Das ist nur eine Auswahl. Viele Bundesländer haben uns gesagt, sie erfassen K.O.-Tropfen gar nicht, beziehungsweise gab es keinen Nachweis und das sorgt für eine große Dunkelziffer. Und K.O.-Tropfen gelten zurzeit gar nicht als klassische Waffe. Es gab erst letztes Jahr einen Beschluss vom Bundesgerichtshof. In dem Fall wurden zwar K.O.-Tropfen nachgewiesen, aber sie wurden nicht als Waffe oder gefährliches Werkzeug eingestuft. Das will das Justizministerium ändern und K.O.-Tropfen als gefährliches Mittel einstufen, damit es in Zukunft höhere Strafen gibt. Das sagt der Innenminister dazu.
K.O.-Tropfen sind K.O.-Waffen. Und wer diese einsetzt, muss auch in der Strafverfolgung wie bei einem Einsatz einer Waffe beurteilt und verurteilt werden.
Diese Änderung würde bedeuten, mindestens 5 Jahre Haft, wenn man jemanden mit K.O.-Tropfen betäubt, um die Person dann zum Beispiel auszurauben oder sexuell zu missbrauchen. Bisher liegt die Mindeststrafe für solche Fälle bei 3 Jahren.
Also im Bereich von K.O.-Tropfenvergabe ist ganz oft ja noch sexualisierte Gewalt, sexualisierter Übergriff oder auch Vergewaltigung mit im Spiel. Und all diese Straftaten sind Straftaten. Die müssen natürlich auch nachgewiesen werden. Und das ist oft das Problem, dass Opfer natürlich erstmal nachweisen müssen, dass die andere Person gegen ihren Willen gehandelt hat. Wenn dann noch die Vergabe von K.O.-Tropfen dazukommt, gab es momentan Rechtsprechungen, die gesagt haben, K.O.-Tropfen wird nicht als Waffe interpretiert. Und wenn man zum Beispiel Gewalt, sexuelle Gewalt mit Androhung von Waffen oder anderen Gegenständen ausübt, dann war die Strafe nochmal höher. Mhm. Und das soll jetzt verändert werden, sodass da auch noch der Begriff des Mittels, also einer Flüssigkeit, eingefügt wird, sodass dann das Strafmaß eben nochmal wesentlich höher ist.
Mhm. Was erhofft man sich davon?
Davon erhofft man sich mit Sicherheit eine Abschreckung, dass nochmal deutlich wird, wenn ich K.O.-Tropfen vergebe, mit dem Sinn, entweder Menschen zu berauben, weil das steht auch in dem Gesetz, oder Menschen sexuell zu vergewaltigen oder sexuelle Nötigung, dass dann die Strafe eine immens hohe ist, hat Signalwirkung, ganz klar, und ist sinnvoll.
Es gibt trotzdem ein großes Problem bei dem, wenn man K.O.-Tropfen bestrafen will. Und das haben wir bei Alissa eben gerade auch gehört. Es ist einfach super schwierig nachzuweisen, ob überhaupt K.O.-Tropfen im Spiel waren, ne?
Bei all den Gesetzmaßnahmen, sowohl der Aufnahme der Substanzen ins neue psychoaktive Substanzengesetz, als auch bei der Strafverstärkung auf 5 Jahre, haben wir weiterhin die Problematik, dass K.O.-Mittel häufig nur sehr kurz nachgewiesen werden können. Und ich kann nicht einfach in ein Krankenhaus gehen und sagen, bitte weist nach. Krankenhäuser haben diese Aufgabe nicht und müssen diese Tests nicht durchführen. Es sei denn, ich habe noch zusätzliche weitere Schädigungen aufgrund einer Vergewaltigung und dann werde ich intensiver untersucht. Mhm. Aber der Nachweis ist total schwer, weil er einerseits kurz ist und weil er andererseits nicht überall sofort durchgeführt wird. Und wenn das zusammenkommt, ich habe nur eine kurze Nachweisbarkeit und ich habe wenige Institute, wo ich sofort hingehen kann, die dann rechtssicher den Nachweis durchführen, dann komme ich in die Problematik, die Tat muss erstmal nachgewiesen werden. Mhm. Und wenn ich betäubt wurde aufgrund von eines Mittels, ist es natürlich noch mal schwieriger für mich, mich an Dinge zu erinnern und dann eine Beweislast auf den Tisch zu legen, die dann vor Gericht standhält.
Sozusagen insgesamt, was bringen diese 2 Gesetze jetzt? Bringen die uns da nach vorne oder haben die insgesamt einfach nur Signalwirkung?
Im Bereich des Verbotes von GBL und BDO glaube ich, dass die leichte Verfügbarkeit eingeschränkt wird, dass sich Menschen jetzt, wenn sie Täter sind, noch stärker anstrengen müssen. Dementsprechend glaube ich, ist da nicht nur Signalwirkung, aber es wird weiterhin Substanzen geben, die als K.O.-Mittel missbraucht werden. Und dementsprechend ist für uns wichtig, weiterhin Information, Aufklärung, die Möglichkeit zu schaffen, schnelle Nachweise anzubieten, sodass Opfer sehr schnell nachweisen können, ob sie Substanzen bekommen haben.
Die Bundesregierung hat ursprünglich auch mal geplant gehabt, dass es vielleicht mehr Prävention geben soll zu K.O.-Tropfen. Aber das ärgert dich ein bisschen. Das ist nicht mit durchgekommen, ne?
Also es gab in diesem Gesetz noch einen Erweiterungsentwurf, in der gefordert wurde, dass man neben den rechtlichen Veränderungen auch noch eine Information- und Aufklärungskampagne startet. Und dieser Zusatz ist nicht mit durchgekommen. Das heißt, wir haben rein rechtliche Änderungen, aber keine Änderungen nochmal im Bereich Aufklärungskampagne. Das finde ich sehr schade, weil es braucht Aufklärung, Prävention und es braucht dann die Möglichkeit, schnell handeln zu können, schnell Nachweise zu bekommen. Und an der Stelle ist noch ganz, ganz viel Luft nach oben. Nur mit Gesetzen ist die Problematik nicht alleine zu regeln.
Du bist der Profi hier für K.O.-Tropfen, ne? Hast regelmäßig auch mit so Fällen zu tun. Was kannst du uns für einen Tipp mitgeben, für einen Rat, so wenn wir feiern gehen, wenn wir unterwegs sind? Worauf achten wir, was machen wir, damit uns das nicht passiert am besten?
Also beim Ausgehen ist natürlich immer wichtig, auf sein Getränk zu achten, ein Getränk nicht irgendwo herumstehen zu lassen. Was ich auch immer wichtig finde, ist gemeinsames Ausgehen, gemeinsames nach Hause gehen, also wirklich mit Freunden unterwegs sein. Und wenn ich mitkriege, dass Freunde auf einmal ganz schnell ganz anders werden, dann zu agieren und dann zu handeln, wohl wissend, dass man manchmal natürlich nicht mit den Leuten, mit denen man ausgegangen ist, nach Hause gehen will, sondern mit jemand anderen, den man kennengelernt hat. Zum Beispiel auch das Thema Daten. Auch da ist die Gefahr natürlich, dass ich K.O.-Tropfen bekomme. Und dementsprechend kann ich mich nur schützen, indem ich wirklich auf meine Getränke achte. Mhm. Und auch das ist kein hundertprozentiger Schutz, sondern die Gefahr ist immer vorhanden.
Nach ihrem Vorfall mit den K.O.-Tropfen geht auch Alisa mit einem anderen Blick feiern. Wobei sie eigentlich schon vorher aufgepasst hat.
Also das Witzige war, witzig in Anführungszeichen, ist, dass meine Freundinnen auch alle meinten, von wegen Alisa, bei dir hätten wir gedacht, dass das als letztes passiert, weil ich davor schon sehr auf alles geachtet habe. Sei es Getränke, sei es Menschen, sei es mein Umfeld, sei es alles Mögliche. Ich bin danach auch relativ schnell wieder in den Club gegangen, weil mir das auch geraten wurde von einer Psychologin. Ich war aber trotzdem sehr, also ich achte noch mehr drauf, würde ich sagen. Habe die Hand auf Gläsern und in Flaschen, Hälsen und wie auch immer. Mhm. Und achte vor allen Dingen auf mein Umfeld noch mal mehr. Also gerade, weil danach ich auch rumgefragt habe, ob mich jemand gesehen hat oder so. Weil mir ging es halt um dieses, wie bin ich alleine, wie bin ich nach Hause, wann bin ich nach Hause und sowas. Und da achte ich so ein bisschen mehr auf mein Umfeld, würde ich sagen, noch mehr als vorher.
Wie blickst du jetzt darauf, auf diese Gesetze, die da verschärft werden sollen?
Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Also klar, es ist auf jeden Fall erstmal auch eine Message ja irgendwo oder es befassen sich ja jetzt auch viele wieder mehr damit, ne? Sei es Medien, sei es Privatpersonen wahrscheinlich. Also es ist jetzt wieder erstmal im Gespräch so, was ich grundsätzlich sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig finde, sei es für Prävention oder auch irgendwie um da Awareness zu schaffen. Ich bin mir allerdings sehr unsicher, ob es der große Change ist. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Es ist so dieses, ja, wann kommt es zu diesem Strafmaß, was auch angewandt wird? So, das frage ich mich halt so. Also klar, es ist erstmal ein Schritt in die richtige Richtung, aber ich glaube, da muss man an anderen Orten noch ein bisschen stärker ansetzen und wie man das wirklich verhindern kann, weil passieren tut so oder so ja trotzdem dennoch irgendwie. Ne? Ja.
Hast du da eine Idee? Also gibt es irgendwas, wo du sagst, das würde ich mir als jemand, die das schon mal erlebt hat, wirklich wünschen?
Das habe ich damals schon gedacht, so okay, nicht jeder Türsteher kann 1:1 Personen betreuen, das ist auch gar nicht deren Job, aber irgendwie muss das da ja hereinkommen und irgendwie hatte ich danach immer so das Gefühl, okay, reicht das Sicherheitspersonal in Clubs, können die sich darum kümmern, können die da überhaupt agieren, wenn sie jemanden sehen, denen es so schlecht geht oder so. Das war so mein erster Gedanke. Dann habe ich gedacht, okay, alles klar, das ist ja aber, dann ist es ja schon passiert und eigentlich muss es ja viel früher passieren, dass sowas gar nicht erst in Umlauf kommt oder so, aber da laufe ich immer wieder irgendwie gegen eine Wand, wenn ich darüber nachdenke, ehrlicherweise. So, ne? Weil wie will man es verhindern im Endeffekt? Deswegen kommt man immer irgendwie wieder zu dem Punkt, okay, man muss doch dann mehr, wenn es passiert ist, aufpassen, dass es nicht zu schlimmeren Dingen führt, wenn man es mal so sagen will. Ne?
Das war Unboxing News für heute. An der Folge haben Alisa Ekiator, Celine Wegert, Katja Vossenberg, Schuke Gustmann und Marcel Bohn gearbeitet. Morgen gibt es eine neue Folge von uns. Wir hören uns morgen. Bis dann.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.